Gut. Ich habe vor kurzem Sigi erklärt, dass ganz ungewöhnlich für mich, habe ich den ganzen Nacht durch geträumt von meiner Predigt heute Morgen. Aber ich musste ihm sagen, dass leider war das Ganze, den ganzen Traum auf Englisch. Das hat mich gar nicht so gut für heute Morgen vorbereitet. Weil es fehlt mir einige Worte, aber ihr könnt mir natürlich dabei helfen. Schön. Also, zweiter Advent, eine sehr gute Zeit für die Frage, wozu ist Jesus gekommen? Wozu ist Jesus gekommen? Und es gibt natürlich verschiedene Antworten zu diesen Fragen. Und ich kümmere mich jetzt mit der Bergpredigt von Jesus. Und das finde ich sehr interessant. Sehr interessant, wenn man die Frage stellen wird, wozu ist Jesus gekommen? Und für uns ist diese Bergpredigt sehr, sehr schwierig, weil wir das so oft gelesen haben, haben so viel davon gehört. Und ich glaube, das ist für uns sehr, sehr schwierig zu verstehen, wie erstaunlich das war für die ersten Zuhörer Jesu, als er diese Bergpredigt gehalten hat. Wie erstaunlich, wie radikal, wie total anders das ausgesprochen worden war für die damaligen Zuhörer. Und ich glaube, wenn wir die Frage nochmal anschauen möchten, wozu ist Jesus gekommen? Für mich geht es immer um sein Königreich. Ich habe vor einer Woche einen Prediger gehört und er meinte, die deutsche Sprache hier ist vielleicht ein bisschen behindert, ein bisschen, weil wir sprechen immer von einem Reich. Ja, die meisten anderen Sprachen haben immer Königreich. Das kann man auch natürlich auf Deutsch sagen, aber normalerweise nicht. Und Königreich ist natürlich viel, viel besser als Reich. Warum? Weil es geht ums König. Es geht ums König. Ja? Und es ist interessant, wenn wir unsere Erwartungen ein bisschen anschauen, auch für die junge Jesu. Am Anfang Apostelgeschichte, nach Jesu auferstanden, haben sie zu ihm gesagt, ist es jetzt her, dass du die Königreich oder die Reich Israel wieder herstellen wirst? Was sagt das denn uns von ihrer Erwartung damals? Sie haben erwartet, dass es ein Königreich auf Erden zu finden sollte. Oder sie wurden dann so ein Königreich auf Erden haben. Und so oft, so denken wir auch oft. Es ist für uns in diesem Jahr, diese Zeit sehr schwierig, wirklich zurückzugehen, ohne die ganze Geschichte, von dieser ganzen Geschichte beeinflusst zu werden. Ja? Bis zum etwa 300 nach Christi, es gab kein Christentum. Es gab keine solche Gebäude, es gab keine Kirche, so wie das wir verstehen. Es war nur eine Gruppe verfolgten Leuten, die haben gesagt, Jesus ist Herr und wir wollen ihm nachfolgen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es total anders. Und ich glaube, der Kaiser Konstantin, sehr gut Deutsch gewesen, ja? Weil er denkt immer pragmatisch. Ja? Er würde sagen, was ist denn praktisch? Ja? Was funktioniert denn hier? Wir sind eine Gruppe verfolgten Leute, hier ist der ganze Imperium von Rom, wir müssen die beiden zusammenbringen. Warum hat er das gemacht? Weil er glaubte, dass dieser Königreich Jesus etwas mit diesen Erde zu tun hatte. Ja? Und zu diesem Punkt ist von diesem Punkt an ist wirklich alles schief gegangen. Wir können als Christen fast nicht verstehen, wie es anders sein könnte. Was es bedeutet, jetzt wirklich Nachfolger Jesu zu sein und was Jesus mit seiner Bergpredigt kommunizieren wollte. Denkt ein bisschen daran. Wir denken Königreich Jesus auf Erden. Ja? Das heißt, jeder Land muss entscheiden, ist dieses Land für Jesus oder nicht. Und die Probleme, die von diesem Punkt gekommen sind, hören wir was? Noch langsam? Soll ich noch was singen? Okay, ja. Okay. Wenn Jesus von seinem Königreich spricht, er sagte, dass der Königreich ist jetzt hier angekommen. Deswegen ist Jesus gekommen. Und er meinte ja, er wollte sagen, ja, auf diesen Erden soll mein Königreich aufgebaut werden. Aber das hatte nicht mit politischen Ländern zu tun. Versteht ihr? Wenn wir so in diese Richtung gehen, kommen wir zur Crusades, Kreuzzügen. Ja? Ganz logisch, wir sind die Christen, sie sind die Feinde, die Heiden, wir müssen gegen sie kämpfen, ja, und sie siegen. Aber wir schauen jetzt von der 21. Jahrhundert zurück und sagen, das war nicht recht, das war überhaupt nicht recht. Wir schauen die ISIS jetzt in Syrien an und sagen, was machen sie? Aber ich sage dir genau, was sie machen, sie versuchen ein Königreich auf den Erden aufzubauen, ja. Sie wollen sagen, diese Grenzen, diese politischen Grenzen, die sagen uns nicht. Wir wollen religiöse Grenzen haben. Wir wollen sagen, hier werden wir unser Kalif aufbauen. Ja? Aber wir schauen das an und sehen, das ist schrecklich, das geht überhaupt nicht. Aber genau das haben wir als Christen vor 1500, 1600 Jahren gemacht. Versteht ihr? Die machen jetzt genau den Fehler, die wir als Christen früher gemacht haben, weil wir Jesus nicht richtig verstanden haben. Es geht immer um unsere Erwartungen, unsere Weltanschauung. Wie sehen wir die Welt und wie sehen wir Jesus in diesem Zusammenhang? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und es ist interessant, wie wir Jesus verstehen. Ich habe Matthias vor kurzem gesagt, ich habe die ganze Lieder von heute Morgen angeschaut und die gehen, was haben sie als Thema, die Lieder von heute Morgen? Jesus und ich, er lebt in mir, er kommt als Morgenstern, um mich zu retten. Ja? Das ist oft unsere Liturgie. Ja? Jesus, mein Retter. Und das ist natürlich richtig, ja? Aber es gibt so viel mehr, so viel mehr. Und wenn wir Jesus und unser Glauben in so einem begrenzten Kreis verstehen, dann haben wir, glaube ich, der Sinn Jesu wirklich vermisst. Ich möchte direkt zu dieser Seligpreisungen gehen. Und hier haben wir direkt sofort ein Problem. Was bedeutet selig? Ja? Für viele bedeutet selig, es hat etwas mit Himmel zu tun. Ich werde eines Tages selig sein. Ja? Einige andere sagen, nein, das bedeutet wirklich glücklich. Ja? Aber glücklich ist ein schwieriges Wort auf Deutsch, weil das bedeutet, hat viel mit Glück zu tun. Das heißt, vielleicht hast du Glück, vielleicht hast du nicht Glück. Ja? Und das hat nicht so diesen Sinn. Und ich habe versucht, wirklich noch eine Übersetzung für selig zu finden. Und auf Englisch haben wir ein Satz oder ein Form, das sagt, he is in a good place. Das bedeutet mehr als es geht ihm gut, sondern er ist gut positioniert, er ist eine gute Stelle. Es hat nicht mit Platz oder Ort zu tun, sondern wo er ist, geht es ihm gut. Ja? Oft sagen wir, he is in a good place with God. Das heißt, seine Beziehung zu Gott läuft gut. In seiner Ehe ist er er ist gut positioniert, er ist eine gute Stelle, es geht ihm gut. Und ich glaube, das kann uns helfen, diese Seligpreisungen von Jesus gut zu verstehen. Weil es bedeutet, wenn du diese Einstellung hast, diese Herzeinstellung, bist du auf dem richtigen Ort oder im richtigen Platz, erstens etwas von Gott zu bekommen und zweitens Gottes Reich weiterzugeben oder weiter aufbauen zu können. Ja, die beide funktionieren. Das heißt, ich bin gut positioniert, etwas von Gott zu bekommen und das weiterzugeben. Und wir haben diese Seligpreisungen so oft gehört, es ist schwierig zu verstehen, dass sie sind genau das Gegenteil von was erwartet worden war. Die Zuhörer haben denn Jesus angesagt, komm Jesus, lehr uns was. Und was bedeutet das? Sag uns, dass es uns jetzt gut geht, weil wir Gott als Vater haben, weil wir gute Juden sind, weil wir jede Woche in die Synagoge gehen. Sag uns, dass es gut geht. Und Jesus hat die ganze Ding auf den Kopf gestellt. Ich sage euch, die ganze Frage von diesen Seligpreisungen, woher kommt Gerechtigkeit? Woher kommt Gerechtigkeit? Reicht es, dass wir, das heißt die Juden, gesagt konnten, wir haben Abraham als Vater und Mose als Vater? Reicht das? Und Jesus sagt, eigentlich reicht das nicht. Gerechtigkeit kommt von einer ganz anderen Quelle. Und Jesus in diese Seligpreisungen stellt die Welt auf den Kopf. Das macht er wirklich total. Er sagt eigentlich, als ob er sagt, steht vor den Leuten und sagt, alles, was ihr bisher geglaubt habt, das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr vergessen. Okay, ich übertriebe hier ein bisschen. Ja. Alles könnt ihr vergessen. Es war nur so ein Vorspiel zu was jetzt kommt. Okay, das kennen wir alle sehr gut und das können wir lesen und ich kann ein bisschen erklären. Aber ich wollte ein bisschen anders, von einer anderen Richtung heute Morgen ankommen. Oft ist es der Fall, dass wenn wir versuchen, was zu verstehen, ist es hilfreich, total das Gegenteil anzuschauen. Zum Beispiel, ich bin der Meinung, dass die Bergpredigt zu Jesus Zeit genau gegen die Zeitgeist geht oder spricht und genauso jetzt für uns heute. Und wenn wir die Bergpredigt verstehen möchten, wenn wir Jesus Sinn her verstehen möchten, ist es hilfreich, unsere Zeitgeist hier in der 21. Jahrhundert ein bisschen anzuschauen. Was ist dann das Gegenteil von geistlich arm? Stark. Was sagt uns jetzt die Welt? Was sagt uns jetzt die Zeitung, unsere Freunde, Bekannten, die Welt um uns herum? Sie sagen, du musst stark sein. Du musst Selbstschutz praktizieren. Du musst wirklich dich stärken gegen die Welt, gegen die Probleme, die uns ankommen, die uns angreifen. Es ist total Unsinn, sagt uns die Welt, geistlich arm zu werden. Schwach sozusagen zu sein. Aber Jesus sagt, in unser Schwacher sind wir stark. Ja, und nur, wenn wir geistlich arm werden können, kommen wir in der Lage, etwas von Jesus zu bekommen. Ja? Stark bedeutet, ich brauche Jesus eigentlich nicht. Ich brauche nichts. Ich bin stark in mich selbst. Und das Problem oft als Christen ist, wir versuchen uns immer stärker zu werden. Und Jesus sagt, das bringt nichts. Besser geistlich arm zu werden. Besser zu sagen, ich kann nichts. Geistlich arm. Die verschiedenen Übersetzungen versuchen immer, das sozusagen besser zu übersetzen. Ja, was bedeutet geistlich arm? Ja, weil wir sind natürlich geistlich reich, weil Jesus in uns lebt und sein Geist ist in uns. Aber die Armut hier hat etwas mit Kraftlosigkeit zu tun. Ja, das Wort, das im Griechisch benutzt wird, bedeutet, ich bin kraftlos. Ich kann mich selbst nicht helfen. Ich kann mich selbst nicht verändern. Ja? Das heißt, wir sind sozusagen zu Ende gekommen. Wir sind zu einem Punkt gekommen, wo wir wissen, selbst schaffe ich nicht mehr. Und Jesus sagt, das ist nicht der Endpunkt, das ist wirklich der Startpunkt. Wenn wir bereit sind zu sagen, ich kann es nicht mehr, dann sind wir gerade im richtigen Punkt, auf der richtigen Lage, etwas von Jesus zu bekommen. Und es geht weiter. Selig sind die, die trauern. Die haben etwas verloren oder etwas verlassen. Ja? Der Zeitgeist sagt, ihr seid berufen, dein Besitz zu vermehren. Die sind nicht total Gegenteil voneinander, aber ihr versteht hier, was ich meine. Bin ich bereit, Dinge beiseite zu legen für Jesus und sein Reich, oder versuche ich immer, meinen Besitz so herzuhalten? Bin ich bereit, mein Geld, meine Zeit für das Reich zu investieren? Oder sage ich, nee, das bringt nichts. Ich muss mich selbst schützen. Ich weiß nicht, was kommt. Wenn ich Geld auf dem Konto habe, will ich das so bleiben? Will ich das so halten? Weil ich weiß nicht, was kommt. Ja, die Zeitgeist sagt, du bist der Einzige, der dir helfen kann. Und Jesus sagt, das ist Unsinn. Das geht überhaupt nicht. Ich bin hier, Jesus. Wenn du bereit bist, Dinge beiseite zu legen, Dinge sozusagen zu trauern, dann bin ich bereit, euch zu helfen, euch zu unterstützen. Sanftmütig oder Selbstvertrauen. Es kommt immer wieder auf der rechten Spalte her, selbst, ja? Selbstschutz, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Und das sagt uns jeden Tag die Welt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Leute immer einsamer werden. Ja? Ihr habt vielleicht schon gesehen, die Leute sitzen im Bus. Wir sind, ich weiß nicht, 50, 60 Leute im Bus. Und jeder spricht in seinem Handy oder schreibt Text oder SMS oder was. Ja? Also 60 einsame Leute zusammen. Ja? Und man sieht das auch, geht im Restaurant. Ja? Dort sagt man eine ganze Gruppe oder Familie, die eigentlich zusammen essen, aber jeder kümmert sich nur auf sein Handy, sein Smartphone. Ja? Und das geht weiter. Das wird sich immer verbreiten, meiner Meinung nach. Die Leute werden immer mehr zusammenleben, weil Beziehungen sind viel zu gefährlich. Also jeder lebt allein. Und dann hat so sein Handy. Selbstvertrauen. Beziehungen werden immer kaputt gehen, wenn man nicht bereit ist, den anderen zu trauen. Aber das kann man nicht. Die Welt sagt uns, das ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Hab doch einen Partner. Verheirat dich, wenn du möchtest. Aber halt dich immer zurück. Weil du allein kannst dich schützen. Und wenn du versuchst, ein bisschen zu öffnen, dann geht's alles kaputt. Und es steht vielleicht keiner, der hier an der Bühne oder an der Straße steht und predigt so etwas. Aber wir müssen verstehen als Gemeinde, wie subtil diese Botschaft ist, dass wir jeden Tag bekommen und davon angegriffen werden. Jeden Tag. Die Welt sagt uns, pass auf, Beziehungen sind gefährlich, offen zu sein wird dir nicht helfen. Und Jesus sagt, selig sind die sanftmütig, selig sind die offen, selig sind die, die bereit sind, den anderen zu helfen. Ja? Das Problem, Leute, ist, dass wir können auf keinen Fall unsere Zeitgeist jetzt annehmen und dazu Christus annehmen. Geht nicht. Geht nicht. Die zwei kommen überhaupt nicht oder passen überhaupt nicht zusammen. Und wenn wir die Zeitgeist unserer Zeit nicht erkennen, dann kann es gefährlich sein. Jesus sagt, selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Was sagt uns die Welt? Kein Fanatiker, bitte. Versteht ihr? Ja? Ja? Wenn Jesus gekommen wäre, nur uns persönliche Rettung für die Ewigkeit anzubieten, wäre er nie gekreuzigt werden. Weil diese Botschaft der persönlichen Rettung ist für die Stadt gar nicht gefährlich. Wäre für die Römer auch gar nicht gefährlich. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bringe ein anderes Reich ein. Ein anderes Reich. Caesar ist nicht mehr Kaiser von uns. Und das war gefährlich. Jesus war vielleicht der erste religiöse Fanatiker. Ja? Und wir schauen die Fanatiker an und wir sagen, oh, bitte nicht, bitte nicht. Ja? Wir schauen besonders die Fanatiker Muslime an und sagen, das geht nicht. Und ich sage ganz klar und deutlich nicht, dass wir so handeln wie diese Fanatiker. Ja? Aber das Problem ist, dass wir rennen in der andere Richtung und sagen, okay, dann was ich glaube, halte ich für mich selbst und werde mich nicht in diese Welt einmischen. Und die Frage von, wie wir als Christen in politische Dinge einmischen, ist eine komplizierte Frage. Ja? Wann stehen wir auf, wann setzen wir uns hin? Und für mich ist die Hauptdinge, dass ich bin für Dinge und nicht gegen. Ich bin für Dinge und nicht gegen Dinge. Kennt einige von euch etwas über Starbucks? Nicht, dass die Kaffee verkaufen, das wissen wir alle, aber über Starbucks und ihre, wie kann ich das mal sagen, was sie sagen oder was, bitte? Ihre Philosophie, danke. Kennt einer etwas über Starbucks Philosophie? Ein bisschen, okay. Starbucks ist von vielen, besonders amerikanischen Christen, boykottiert worden. Wieso? Auf verschiedene Gründe, aber eine Gründe davon ist, dass einer haben ganz genau und öffentlich gesagt, Starbucks steht sich gegen heterosexuelle Ehe. Und der CEO von Starbucks hat in der Öffentlichkeit gesagt, ich stehe dagegen. Heterosexuelle Ehe ist nicht gut. Und wenn einer, der so in so eine Ehe ist, möchte bei uns arbeiten, das darf er nicht. Okay, als ich das zuerst gehört habe, dachte ich, aha, interessant. Ist es möglich, dass einer wirklich so sagen kann? Habe ein bisschen recherchiert
Und das ist nicht der Fall. Interessanterweise aber, viele Christen boykottieren jetzt Starbucks wegen dieser Statement. Ja? Was hat der CEO von Starbucks gesagt? Er sagte, ich möchte alle meine Mitarbeiter, meine Angestellten mit Equality, Gleichberechtigung handeln. Ich möchte, dass jeder, der bei mir arbeitet, gleichgerecht behandelt wird. Ob er oder sie behindert ist, schwarz ist, weiß ist, schwul ist, mir egal. Ich bin für Gleichgerechtigkeit. Okay, und dann habe ich gedacht, wofür bin ich? Bin ich auch für Gleichgerechtigkeit als Christ? Oder bin ich für Gleichgerechtigkeit bis zu einem Punkt und dann stehe ich für Intoleranz? Interessante Frage. Wie weit bin ich bereit, Richtung Gleichgerechtigkeit zu gehen? Ja, so zum Starbucks. Aber was können wir von diesem Ding lernen? Erstens, dass viele Christen viel, viel schneller sind, gegen etwas aufzustehen und zu sagen, als für etwas. Ja? Und über die letzten besonders 100 Jahre sind die Christen so, wie sagt man das denn am besten? Es ist oft der Fall, dass die Nichtchristen glauben, die Christen sind immer gegen. Ja? Die sind gegen das oder gegen jenes. Wenn man das Leben Jesus anschaut, was sieht man? Ist er ein Gegner oder ein Führer? Er ist immer für. Ja? Er nimmt die Leute, die genau von der Gesellschaft ausgeschlossen worden waren, und sagt, ihr habt einen Platz bei mir im Reich Gottes. Er sucht genau diese Menschen aus. Und ich denke mal, wie ist es denn so gekommen, dass wir als Jesu Nachfolger so negativ geprägt worden sind? Und manchmal, wir werden nicht in diese Richtung so tief heute Morgen gehen, aber ich glaube, dass viele kommt aus Angst. Jesus war für die Menschen und nicht gegen. Okay, Hunger nach Gerechtigkeit. Barmherzigkeit oder Selbstschutz, was wollen wir? Eigentlich will ich, dass jeder mehr viele Barmherzigkeit zeigt, aber ich will das Barmherzigkeit nicht weitergeben. So sind wir, ja? Ich brauche Barmherzigkeit von euch allen. Aber wenn der eine oder der andere mir entgegenkommt und sagt, nein, ich möchte mit dir was sagen, bin ich bereit, auch barmherzig zu handeln. Ja? Selig sind die, die ein reines Herz haben. Ein reines Herz. Ja? Ich glaube, ein reines Herz bedeutet, was hierin zu finden ist, sieht ihr auch von draußen. Was ich hier am Sonntagmorgen bin, bin ich auch am Montagmorgen auf dem Arbeitsplatz. Was du siehst, ist immer echt. There's another word, okay. Wer kennt hier Popeye, der Cartoon-Charakter von Comic, ja? Popeye. Was sagte immer Popeye? I am what I am, ja, ich bin, wer ich bin, ja, Integrität, sagt Popeye, ja, Popeye hat ein reines Herz, ja, das bedeutet, egal, wenn man ihn trifft, sieht man der echte Mann, der wahre Mann. Wir wohnen in einer Gesellschaft zu einer Zeit, wo gepredigt wird, was hier nötig ist und Gewinn bringt. Ja? Das heißt, was ich hier am Sonntagmorgen bin, ich versuche hier zu sein, was ihr möchtet. Ja? Ja? Und auf der Arbeitsplatz, wenn total andere Nigel nötig ist, dann könnte ich ein anderes Nigel sein. Das bringt kein Problem. Ja? Integrität ist von Jesus, ist was hier Jesus sagt, ein reines Herz, dass ich immer dasselbe bin. Selig sind die Friedenstifter und nicht die Streiter. Friedenstifter kostet was. Ja? Es kostet was. Streiter ist einfach. Man muss einfach ein bisschen laut schreien und die Hand so bewegen. Und Streit ist einfach. Ja? Denkt an eure Ehe. Was ist einfacher? Streiten? Oder Friedenstifter zu sein. Ja? Um ein Friedenstifter zu sein, muss ich denn mich öffnen. Ich kann denn verletzt werden, wenn ich Friedenstifter bin. Streiten, ich schütze mich gegen dich. Nein, Friedenstifter. Wie können wir das denn zusammen arbeiten, zusammen handeln? Wie können wir das in eine andere Richtung bringen? Alles, was Jesus hier zum Thema Seligpreisungen sagt, ist Richtung Reich Gottes, Königreich Gottes. Ja? Alle die Dinge, die hier geschrieben sind, haben ganz wenig mit unserer Rettung zu tun. Ja? Ich bin gerettet, weil ich Jesus angenommen habe. Punkt. Ich habe Buße getan, er hat meine Sünde vergeben. Punkt. Also wie ist denn all dieses Quatsch? Wozu lohnt sich dies alles? Ja? Weil Jesus so viel mehr für uns hat, als nur ein ewiger Feuerschutzzertifikat. Ja? So viel mehr. Was will Jesus eigentlich von uns? Er will die Welt verändern. Aber nicht durch Macht, nicht durch Konstantin und seine Christentum, nicht durch eine politische Macht, sondern Leben für Leben für Leben für Leben. Und wenn wir bereit sind, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen, damit er in uns so ein Herz aufbauen kann, damit unsere Herzeinstellungen so zu diesem Muster passen kann, dann können wir die Welt verändern. Dann können wir unsere Nachbarschaft verändern. Dann können wir zuerst unsere Familie verändern, unser Arbeitsplatz, die Orte, wo wir tätig sind, die Orte, wo die Leute uns kennen. Das war Jesus' Ziel. Wie gesagt, die Bergpredigt hat ganz wenig zu tun mit unserer Rettung. Und Jesus sagt, ich glaube nur, er sagt es nie, es ist nur einmal in dem Neuen Testament zu finden, dass Jesus gekommen ist, uns von unserer Sünde zu retten. Das als pure Ding. Er ist gekommen, das Königreich Gottes einzubringen. Na, wir müssen gerettet sein, um in diesen Reich zu kommen. Das ist klar. Und das sage ich, das würde ich überhaupt nicht wieder sagen. Aber seine Betonung war auf sein Königreich. Das Königreich Gottes. Und die Bergpredigt hilft uns, für dieses Königreich zu vorbereiten, uns verändern zu lassen und uns unser Herzen so zu verändern in dieser Richtung. Herr, ich möchte beten heute Morgen für deine Hilfe. Wir sind hilflos, Herr. Wir sind geistlich arm. Wir brauchen dir so sehr. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, unser Horizont ein bisschen zu verbreiten oder erweitern. Wir wollen nicht, Herr, immer mit uns selbst kümmern, sondern wir wollen wirklich dein Reich in unsere Welt einbringen und aufbauen. Das schaffen wir nicht alleine, Herr. Und das schaffen wir nicht, wenn wir denken nur an unser eigenes Interesse, die Dinge, die uns beeinflussen. Herr, als Gemeinde, ich bin dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, die Welt zu verändern, die Welt draußen von diesen Wänden zu beeinflussen. Aber Herr, ich bete um noch mehr. Um noch mehr. Dass jeder von uns in alle die Bereiche, die Kreise unseres Lebens, dein Reich einbringen können. Und dafür brauchen wir mehr von deinem Heiligen Geist. Komm mit uns, Jesus, begleite uns, verändere uns. Wir wollen dein Diener sein. Du hast gesagt, dein Reich ist uns nahe gekommen. Und wir wollen das auch unsere Nachbar, unsere Freunde, unsere Familien sagen können, dass dein Reich, Herr, ganz nah angekommen ist. Amen.
Ja, vielen Dank, Nigel.